Sylvester mit 2328628 bei Flux FM. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz liegt in dieser Woche 70 Jahre zurück. Der Bundestag hat in einer Sondersitzung den Opfern des Holocaust gedacht. Zeitzeugen berichten als ehemalige Häftlinge von ihren schrecklichen, unfassbaren Erlebnissen in vielen Zeitungen, Dokumentationen und Fernsehbeiträgen. Ganz automatisch entsteht dann ein Gefühl der Betroffenheit, wenn man solche Bilder und Berichte sieht. Und der Berliner Autor Philipp Meinhold, der hat sich mit diesem eigentlich ja uns mittlerweile sehr vertrauten Weg der Betroffenheit mal etwas anders eingelassen mit dem Thema Holocaust. In seinem aktuellen Buch Erben der Erinnerung erfahren wir von einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte und einer Reise nach Auschwitz. Und Philipp ist ja jetzt bei uns im Studio. Ich begrüße dich bei Flux FM.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Das war ein ganz schön außergewöhnlicher Wunsch deiner Mutter. Gerade zum 70. Man würde vermuten, da wünscht man sich ja eine Kreuzfahrt, wie du selber auch mal gesagt hast, oder eine Reise nach Indien. Aber sie sagte, Kinder, ich möchte noch einmal mit euch nach Auschwitz fahren. Wie kam es zu diesem Wunsch und wie hast du darauf reagiert?
Also ich habe meine Mutter irgendwann nach ihrem 70. eben gefragt, was sie sich noch so wünscht, was sie vorhat im Leben, wie man das so macht mit den Eltern, wenn die pensioniert sind. Und ich war dann total perplex über diesen Wunsch. Also damit hätte ich nicht gerechnet und ich habe da erstmal gar nichts zu gesagt. Also ich war so vor den Kopf gestoßen, was sie da sagt, dass ich einfach drüber weggegangen bin und erst nach ein paar Wochen eigentlich, wo mir dieser Wunsch auch nicht aus dem Kopf gegangen ist, dass sie gesagt hat, sie möchte mit ihren drei Kindern und den drei großen Enkeln nach Auschwitz fahren, dachte ich, ja gut, wenn sie das will, das können wir ja machen. Und dann haben wir das gemacht, ja.
Dann seid ihr mit drei Generationen dahin gefahren, aber vorher gab es natürlich auch eine Art Vorbereitungsphase. Man spricht ja auch erstmal darüber, drei unterschiedliche Generationen. Wie bist du da rangegangen? Du hast das ja auch alles organisiert.
Genau, ich habe diese Fahrt dann organisiert und man muss vielleicht sagen, es gibt eben einen jüdischen Zweig in der Familie meiner Mutter. Also ihre Großmutter war Jüdin und in Theresienstadt. Onkel und Tante von ihr waren in Auschwitz. Und mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der ist eben als Mischling ersten Grades verfolgt worden von den Nazis. Daher kam eben auch dieser Wunsch meiner Mutter, sich vielleicht auch nochmal mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Und ich habe dann für mich beschlossen, ich mache erstmal ein Radio-Feature über diese Reise. Das war, glaube ich, ein bisschen ein Trick auch für mich selbst, mich damit intensiver zu beschäftigen.
Erstmal annähern sozusagen.
Genau. Und ansonsten dachte ich, hätten wir diese Reise gemacht und vielleicht ein bisschen drüber geredet. Und das wäre es gewesen. Und dadurch, dass ich mich selber in die Lage gebracht habe, dazu jetzt was zu machen, war klar, wir müssen uns richtig auseinandersetzen. Ich muss mit allen Interviews führen, ich muss alle fragen, ich muss vielleicht auch Fragen stellen, die ich sonst nicht stellen würde für das Produkt. Also es war so ein bisschen, da habe ich mich vielleicht ein bisschen selber ausgetrickst, mich nochmal tiefer damit zu beschäftigen.
Ja, und du erzählst in deinem Buch auch teilweise sehr detailliert, zum Beispiel über die Heirat deiner Großeltern und von den deutschen Blutschutzgesetzen. Mhm. Also wusstest du vorher genau über diese Gesetze Bescheid oder hast du erst im Laufe der Recherche dann genaue Einblicke gehabt, wie das?
Also ich wusste war. Bescheid über die Familienverhältnisse, ich wusste, wer in welchem KZ gewesen war. Mhm. Aber ich habe dann über die Recherche für das Buch mich einfach nochmal genauer damit beschäftigt. Und ich wusste das natürlich alles nicht. Ich wusste auch vieles über die Transporte zum Beispiel meiner Familienangehörige nicht. Das wusste meine Mutter auch nicht so genau. Und ich habe dann eben an Archive geschrieben und probiert, da was rauszubekommen. Und habe dann wirklich auch die genauen Transporte gefunden und Berichte davon, wie die abgelaufen sind. Und habe also da schon noch mal mehr rausgefunden.
Und mit den Verwandten, mit denen du dann dorthin gefahren bist, da waren ja auch, glaube ich, Neffen und Nichten dabei. Also von klein bis groß, jeder geht anders an das Thema ran. Und du hast, glaube ich, auch deinen Neffen befragt im Laufe deiner Recherche und deiner Interviews. Und wie hat er darauf reagiert? Also wie stand er dazu, dem Thema?
Also der war erstmal vor der Reise reserviert.
Alt war er?
Der war der Jüngste damals, 15, das ist inzwischen auch schon 3-4 Jahre her, die Reise. Mhm. Er war der Jüngste und der wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, da hinzufahren alleine, ja. Der hat gesagt, er macht es für seine Oma so. Und das Thema, damit soll man sich beschäftigen, wenn es einen interessiert, und wenn es einen nicht interessiert, dann ist auch egal, so ein bisschen. Und das hat sich durch die Reise total geändert. Also der hat nach der Fahrt viel offener und interessierter dazu gesprochen. Und sein Fazit dieser Fahrt war auch hinterher, das ist ja gar nicht so lange her. Und das finde ich für einen 15-Jährigen ein erstaunliches Ergebnis. Also, dass der hinterher sagt, das ist nicht lange her. Ja,
ja, ja. Ja. Und wir werden gleich aus deinem Buch noch was hören, Erben der Erinnerung. Und dann wirst du uns auch ein bisschen erzählen, wie es dann in Auschwitz war. Man sieht das ja dann in Filmen. Aber wenn man dann wirklich unter diesem Schriftzug Arbeit macht frei zum Beispiel steht, dann ist das wahrscheinlich nochmal ein komplett anderes Gefühl. Da wollen wir gleich mehr von dir erfahren und hören aber zunächst eine Musik. Cake mit I Will Survive. Und dann sind wir gleich wieder zurück bei Flux FM. Mit I Will Survive. Ich werde überleben und da sagte Philipp Meinhold ganz treffend, eben habt ihr den Song extra ausgesucht. Er ist durch Zufall hier reingerutscht, aber er passt. Irgendwie hat er seinen Weg hierher gefunden. Erben der Erinnerung ist dein aktuelles Buch. Du bist vor einigen Jahren mit deiner Familie nach Auschwitz gereist und zu diesem Song hast du gerade noch erzählt, da gibt es ein interessantes Video zum Original, ne?
Genau, und zwar hat da ein Auschwitz-Überlebender zusammen mit seinen, ich weiß nicht mehr genau, 5 Enkelkindern in Auschwitz und anderen Gedenkstätten getanzt zu diesem Song. Mhm. Und das war ein Song, der, also eine Aktion, eine Kunstaktion eigentlich, die total polarisiert hat. Ja. Darf man das in Auschwitz tanzen? Und dieses Video kann man sich auf YouTube anschauen. Also wenn man googelt I Will Survive und Auschwitz, kommt es bestimmt. Und ich fand das total beeindruckend und eine total tolle Message. Also wie so ein später Sieg. Ja, er steht da mit seinen Enkelkindern, tanzt in Auschwitz und sagt, hier, wir haben gewonnen, ja. Ist das Statement. Ja. Wir sind noch da und es geht weiter. Ganz toll.
Und wir können ja in diesen Tagen sehr viel Dokumentation im Fernsehen sehen und auch sehr viel lesen. Du warst jetzt vor Ort mit deiner Familie dort und ihr habt, bevor ihr eine persönliche Führung durch Auschwitz bekommen habt, auch nochmal einen Film gesehen, der dort wohl traditionell dann gezeigt wird, um einen darauf einzustimmen. Und da schriebst du auch in deinem Brief, in deinem Buch, dass das nochmal was anderes ist, als wenn man eben zu Hause vor dem Fernseher sitzt und sich eine, in Anführungsstrichen, normale Dokumentation anguckt. Was war da anders?
Also für uns war anders, dass wir den Film auf Polnisch gesehen haben, ja. Weil die englische Fassung erst in 2 Stunden lief. Das heißt, es gab keine Erklärung, nichts, was man verstanden hätte zu diesen Bildern und war diesen Bildern nur ausgesetzt, die halt direkt nach der Befreiung des KZ gedreht wurden, die krass waren. Ja. Und so ein Film an Ort und Stelle zu sehen, macht dann auch nochmal was. Also es ist irgendwie, du siehst diese Bilder und denkst, krass, das ist hier passiert, wo ich gerade sitze im Prinzip. Mhm. Und das gibt dann so eine ganz komische Ambivalenz von Vergangenheit und Gegenwart und das macht was, ja.
Und was war dann während eurer Führung, wie hat sich das angefühlt, auch mit deiner Mutter, die ja das auch so gerne wollte, als ihr dann da durch die Gebäude gegangen seid und dann auch nach Birkenau seid ihr auch noch? Ist das dann, geht man da zu Fuß oder wahrscheinlich
da
nicht?
Da fährt man mit dem Bus hin, 3 Kilometer und genau, und ist dann da. Na, Auschwitz selbst war irritierend, würde ich sagen, weil es einfach so touristisch ist, ne? Ja. Also man kommt da hin und dann stehen da vor dem Eingang Dutzende Reisebusse und Schulklassen sammeln sich und Erinnerungsfotos werden geschossen. Und das erwartet man nicht an so einem Ort. Das ist irritierend. Ruth Klüger, eine Auschwitz-Überlebende, nennt es die neue Konstellation des Ortes, die eben nicht mehr heißt Gefängnis und Häftling, sondern Gedenkstätte und Besucher. Ja. Das heißt, man fühlt sich wie in einem Museum da und das will man eigentlich nicht. Und gleichzeitig ist es auch müßig, sich darüber aufzuregen. Ja, das ist so wie im Urlaub über die anderen Touristen schimpfen, zu denen man selbst gehört. Also das gehört zu diesen Zwickmühlen, aus denen man da nicht rauskommt. Mhm. Weil es ist ja gut, dass die Leute hinfahren und sich das angucken kommen. Ja.
Und vielleicht nochmal zu deiner eigenen Auseinandersetzung mit deiner Geschichte sozusagen, denn du hast auch gesagt, obwohl ich um den jüdischen Zweig der Familie immer wusste, habe ich mich nie als Angehöriger von Verfolgten gefühlt, sondern immer eher als Angehöriger des Täterkollektivs und hast dich jetzt ja damit mehr auseinandergesetzt und auch nochmal bis in die Vergangenheit. Wie hat sich das für dich jetzt geändert nach dieser Reise?
Also genau, ich habe mich immer als Deutscher und damit in der Verantwortung dieses Volkes gefühlt, ja, und habe das andere vielleicht auch ein bisschen weggeschoben. Meine Schwester hatte da einen ganz anderen Zugang zu, die hat sich viel mehr als Nachfahre von Verfolgten gefühlt. Das war interessant zu gucken, wie man das unterschiedlich sieht und es hat sich schon geändert. Also ich sehe mich auch, ich habe da eine stärkere Verbindung zu, ja, zu dieser verfolgten Geschichte durch die Beschäftigung. Aber wir sind ja auch nicht nur eins, wir sind Nachkomme von verschiedenen Teilen, ja. Ja. Und insofern habe ich da auch verschiedene Seiten in mir. Aber es ist schon gut, auch diese verfolgten Geschichte mehr zu spüren.
Wir hatten vor kurzem die 90-jährige Esther Bejaranio hier. Sie ist ja damals im Mädchenorchester gewesen, hat dort Akkordeon gespielt und dadurch überlebt. Und hier saß eine zierliche und auch gleichzeitig so eine starke Frau, die Witze gerissen hat ohne Ende und der man einfach angemerkt hat, dass sie Spaß am Leben hat. Und irgendwann wird es diese Menschen, die man jetzt auch in Zeitschriften sehen kann, die letzten Zeitzeugen, nicht mehr geben. Mhm. Und vielleicht ganz kurz nochmal, bevor du uns was vorliest, zu dieser Erinnerungskultur. Wie würde die deiner Meinung nach aussehen, wie die erhalten bleiben kann, dass auch Neugeborene jetzt irgendwann dann doch nochmal ja, wissen um das, was da passiert ist?
Also zum einen glaube ich, dass wirklich, das habe ich auch gemerkt, durch die Reise eben mit diesen drei Generationen, dass jede Generation ihren eigenen Zugang finden muss. Und man kann von den Enkeln nicht die gleiche Betroffenheit erwarten wie von ihren Großeltern. Ja. Das ist ganz natürlich. Und gleichzeitig mit diesem mit dem Sterben der letzten Zeitzeugen geht ja auf der anderen Seite eine Digitalisierung zum Beispiel der Medienwelt einher. Das heißt, Die Interviews und so bleiben erhalten und jeder hat freien Zugang dazu. Also von daher ist auch da wieder, gibt's eine Gegenseite, ja. Und man muss nicht mehr nach Auschwitz fahren, um die Zeitzeugen zu treffen, sondern jeder, der Zugang zum Internet hat, kann sich diese Zeitzeugen anschauen und anhören. Das heißt, es geht nicht verloren und es ist da und das ist auch gut.
Und auch wenn sie schon nicht mehr da sind sozusagen, kann man trotzdem dann noch. Dann lass uns ein bisschen reinhören in dein aktuelles Buch. Erben der Erinnerung heißt es von Philipp Meinhold und jetzt liest du ein ganz bisschen daraus.
Genau. Die Geschichte, die Nazi-Zeit verändert sich, seit ich sie aus dem Blickwinkel meiner Familie sehe. Auf einmal wird sie konkret. Das Wort Arisierung bedeutet, dass mein Großvater seinen Job verlor, ein halbes Jahr nach der Geburt seiner Tochter. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, dass er nicht hätte heiraten dürfen. Auf einmal hat Geschichte etwas mit mir zu tun. Ich google die Firmen, bei denen mein Großvater angestellt war. Ich suche auf dem Stadtplan nach den Adressen meiner Verwandten. Wo war die Elbinger Straße, in der meine Urgroßmutter mit meiner Großtante wohnte? Wann wurde sie nach Theresienstadt deportiert? Eine Art Jagdfieber hat mich gepackt. Ich weiß nicht, was die Antworten mir bringen sollen, aber ich will sie wissen. Im Internet gehe ich die Liste der Deportationen durch, um zu erfahren, mit welchem Zug die Urgroßmutter nach Theresienstadt kam. Ich schreibe an die Theresienstädter Initiative und nach Yad Vashem, um zu erfahren, ob es Unterlagen über sie gibt. Die Worte Umsiedlung und Alterstransport.
Im Verbrecher Verlag ist das Buch erschienen, Erben der Erinnerung von Philipp Meinhold. Und wir haben netterweise ein paar Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ihr sagt, das möchte ich unbedingt mal lesen, dann ruft jetzt an 030 2000 9000, 030 2000 9000, zwei Exemplare von Erben der Erinnerung. Ich sage vielen Dank, Philipp, dass du hier warst.
Sehr gern.
Und ja, alles Gute, weitere Projekte immer gerne melden. Und wir hören Musik von Karen Park. Look what you've done.